Meine Stärke liegt nicht im Predigen. Norbert bat mich darum, einzuspringen. Der Gottesdienst sollte nicht ausfallen. Der Schmuggler Gottes, Bruder Endro, machte Vorschläge, was auf seinem Grabstein stehen könnte. Einer davon war: Ich tat, was ich nicht konnte. Er wusste um die Kraft, die Gott schenken kann, um Dinge zu erledigen, auch wenn man dazu nicht begabt ist. So möchte ich es auch heute auf mich anwenden und hoffe, euch einen Predigtdienst zu leisten, der eure Herzen berührt, nicht durch meine nicht begabte Art und Weise, sondern indem Jesus sich dazu stellt. Folgende Struktur ist mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt am Ostersonntag gekommen. Der erste Teil: Gottes Liebe, die Barmherzigkeit siegt über das Gesetz. Und im Teil 2 geht es dann um den Predigttext, 1. Korinther 15, 1-11. Die frohe Botschaft hat die Kraft zum Erretten. Die Auferstehung hat tatsächlich stattgefunden und hat glaubwürdige Zeugen. Die Auferstehung Jesu hat Menschenleben verändert und tut es noch. Teil 1. Gottes Liebe, die Barmherzigkeit siegt über das Gesetz. Wer hat den Film Pretty Woman mit Julia Roberts und Richard Gere aus 1990 gesehen? Hand hoch!
Ja. Doppelt und dreimal.
Eine wunderbare Liebesgeschichte und zugleich ein Märchen. Ich bin immer wieder von der Szene fasziniert, wo Vivian sich neu einkleiden soll und aus dem ersten feinen Geschäft rauskomplimentiert wird, da sie nicht zu der sauberen Gesellschaft passt. Der milliardenschwere Geschäftsmann, der sich in sie verliebt hat, geht mit ihr in ein anderes Geschäft und besteht darauf, dass seine Kreditkarte glüht. Daraufhin wird sie bestens versorgt. Ein hinkendes Beispiel für die Liebe Gottes zu uns. Aber es zeigt etwas. Gott hat viel mehr als nur seine Kreditkarte eingesetzt. Er gab sich auf Golgatha in die Hände der Menschen und starb am Kreuz aus Liebe zu uns. Im 4. Gottesknechtslied in Jesaja 53 lesen wir auszugsweise: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig, und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Das übertrifft bei weitem die Liebesgeschichte Prettibun. Ich glaube, wir kratzen nur an der Oberfläche beim Verständnis des Themas Gottes Liebe zu uns. C.S. Lewis hat uns in den Narnia-Märchen das Evangelium kindgerecht dargelegt. 2024 wird es eine weitere Episode bei Netflix geben. In dem zweiten Buch fasziniert mich, wie die Hexe, die den Teufel darstellt, auf ihrem Recht besteht und glaubt, dass das Gesetz das letzte Wort hat. Weit gefehlt. Die Liebe Gottes hat Wege gefunden, die es eigentlich nicht geben kann. Die Barmherzigkeit hat gesiegt über das Gesetz. Ja, wir haben uns bis jetzt die Liebe Gottes vor Augen gestellt, bevor wir den eigentlichen Predigttext in Teil 2 für den heutigen Sonntag betrachten. Gebe ich noch einen Denkanstoß, den ihr zu Hause erarbeiten könnt. Sozusagen Hausaufgaben. Was ist zwischen Karfreitag und Ostern passiert? Was hat Jesus in dieser Zeit gemacht? War er nur tot? Im Glaubensbekenntnis sagen wir, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ist Jesus hinabgestiegen in die Hölle? Als Tipp für die Hausaufgabe, der Ausleger Arnold Fruchtenbaum hat Hilfreiches dazu geschrieben. Ich verweise auf den Büchertisch, den Renate betreut. Jana, wenn du vielleicht einmal hochhältst das Buch, das liegt neben dir rechts. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil, zum eigentlichen Predigttext. Ich habe ihn wie folgt gegliedert. Die frohe Botschaft hat die Kraft zum Erretten. Die Auferstehung hat tatsächlich stattgefunden und hat glaubwürdige Zeugen. Die Auferstehung Jesu hat Menschenleben verändert und tut es noch. Ich lese den Text. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Zum ersten Gedanken zum Predigtext. Die frohe Botschaft, sprich das Evangelium, hat die Kraft zum Erretten. Nichts auf dieser Welt kommt der Wirksamkeit des Evangeliums nahe. Viele Religionen dieser Welt und auch bei Atheisten in Form der Moral fordern vom Menschen, Gesetze zu halten. Das Gute soll über das Böse siegen. Das Problem ist nur, wir unterscheiden uns nur gering voneinander. Kein Mensch ist zu 100% gerecht. Sehr hochstehende, allseits anerkannte gute Menschen sind ganz weit vorn, wenn man moralische Kategorien anwendet. Ich denke an die Waschmittelwerbung. Da hieß es mal von Clementine, Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Nach moralischen Gesichtspunkten kann man den einen oder anderen als sauber bezeichnen. Doch pur und tief rein ist niemand. In Römer 3, 23 heißt es, sie sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Ja, das Gesetz ist gut und zeigt uns Gottes Willen. Jesus hat das Gesetz nicht gering geachtet, sondern es erfüllt. Aber das Gesetz hat keine Kraft zur Heilung. Es kann nur anklagen. Wir sind aber dem Gesetz gestorben, lesen wir in Römer 6, Vers 11. Ich verdeutliche das mal durch mein Strafmandat, das ich vor einigen Wochen bekommen habe. Mir wurde vorgeworfen, 56 km/h gefahren zu sein, wo nur 50 km/h erlaubt war. 30 Euro hat es mich gekostet. Nehmen wir mal an, ich wäre in der Zwischenzeit verstorben. Die Tat ist nicht zu bestreiten. Die Anklage ist richtig. Das Gesetz ist im Prinzip gut. Alles hat seine Richtigkeit. Nur 30 Euro beim Toten zu vollstrecken, ist unmöglich. So ist es auch mit meiner Schuld vor Gott. Ich darf wissen, ich bin der Sünde gestorben. Ich bin ein begnadigter Sünder. Ich kann mich hinter Jesus verstecken. Jesus hat mich erkauft mit seinem Blut. Das hat Christus bewirkt. Schön, dass wir von Gott eine Lösung geschenkt bekommen haben. Sie nützt aber gar nichts, wenn wir sie nicht annehmen und fest darin gegründet bleiben, wie es im Text heißt. Schön, wenn du Jesu Geschenk noch nicht angenommen hast, so greif heute noch danach. Verliere keine Zeit. Heute ist immer bei Gott der richtige Zeitpunkt. Wenn du Jesu Geschenk bereits angenommen hast, bleib fest darin gegründet. Versuche nicht, es mit ein wenig Moral zu verwässern. Dann würdest du von Christus getrennt sein, wie es im Text in Vers 3 heißt, andernfalls wärt ihr allerdings umsonst gläubig geworden. Das Evangelium wurde nicht von Paulus oder einem anderen Menschen erfunden. Es wurde von Gott selbst den Menschen gegeben. Paulus ist nur Mittelsmann. Er gibt nur weiter, was er selbst empfangen hat. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist. Gott hat seinen Heilsplan in der Schrift, sprich Bibel, offengelegt. Der rote Faden zieht sich vom Anfang bis zum Ende hindurch und das über ja schon viele tausend Jahre mittlerweile. Viele Verheißungen wurden sehr früh von Gott gegeben und viele sind schon eingetreten. Oberflächlich kritisieren viele Menschen Gottes Wort. Wer sich darauf einlässt, wird erkennen, wie verlässlich das Wort Gottes ist. Ich schließe diesen Gedanken mit Römer 1, 16. Dort lesen wir, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Zum zweiten Gedanken. Die Auferstehung hat tatsächlich stattgefunden und hat glaubwürdige Zeugen. Vor ein paar Tagen war ich in der Kantine mit einigen Kollegen essen. Ein lieber Kollege sagte, dass er im Fernsehen einen wissenschaftlichen Bericht gesehen habe und Christus ist wahrscheinlich gar nicht gestorben und auferstanden. Nur eine fehlerhafte Berichterstattung. In den Medien werden uns immer neue Theorien vorgelegt. Ich glaube, die Vordenker sind auf der Gehaltsliste des Teufels. Der Teufel will unbedingt verhindern, dass Menschen das Heilswerk Jesu begreifen und annehmen können. Schauen wir einen Moment mal auf den Islam. Ich zitiere Hanna und Heidi Josua, die in der Ausländerseelsorge arbeiten. Wenn im Gespräch mit Muslimen die Rede auf Jesus kommt, versichern sie stets, wie sehr sie Jesus, Sohn der Maria, verehren und schätzen. Und jedes Mal fällt der Satz, wir glauben an Jesus. Im islamischen Verständnis steht Jesus an vorletzter Stelle der Prophetenkette. Mohammed dagegen an letzter Stelle. Nun handeln zwar 90 Koranverse von Jesus, seiner prophetischen, heilenden Tätigkeit, aber nur in 5 Versen wird über sein Ende berichtet, über die Kreuzigung selbst nur in einem Vers. In Sure 4 lesen wir, und weil sie ungläubig waren und gegen Maria eine gewaltige Verleumdung aussprachen, und weil sie sagten, wir haben Christus Jesus, den Sohn Marias, den Gesandten Gottes, getötet. Sie haben ihn aber nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Und sie haben ihn nicht mit Gewissheit getötet, sondern Gott hat ihn zu sich erhoben. Ich möchte einschieben, dass ich gute Beziehungen zu einigen Muslimen habe. Ich schätze viele von ihnen und kann mich nicht anschließen, Negatives über sie zu sagen. Dennoch sind die Lehren an manchen Punkten sehr unterschiedlich. Und das darf und muss man ja auch sagen. Also, auch im Islam wird der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu bestritten. In unserem Text lesen wir, dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, danach von den 12. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, aber einige sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitlichen Geburt gesehen worden. Dazu kommen noch die, die das leere Grab gesehen haben. Beispielsweise Maria Magdalena. In Johannes 20, Vers 1 heißt es, am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Die Bibel berichtet ausführlich von der Auferstehung und benennt viele Zeugen. Die Auferstehung ist die zentrale Aussage des Textes. Weiter in Vers 14 heißt es, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Und ab 17 heißt es dann weiter, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Für uns Christen hängt alles an der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Daher können wir nicht leichtfertig die Aussage von Ostern, die Auferstehung Jesu, preisgeben. In Vers 32 heißt es daher, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Zum dritten Gedanken. Die Auferstehung Jesu hat Menschenleben verändert und tut es noch. Paulus schreibt über sich in den Versen 9 und 10, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Egal, wie du dein Leben bisher gelebt hast. Die Gnade Gottes angenommen bewirkt, dass der Heilige Geist in unser Herz einziehen wird. Er klopft an und will ein Zimmer nach dem anderen in Besitz nehmen. Wir werden nicht fehlerfrei. Wir bleiben sündige Menschen. Aber das Verwurzeltsein in der Liebe Gottes, das Wissen um die befreiende Gnade, werden Auswirkungen haben. Wir können viele Biografien betrachten, beispielsweise von Bonhoeffer, und könnten staunen, wie Gott Veränderung schafft. Das würde aber den Zeitrahmen der Predigt deutlich sprengen. Schau dich einfach in deiner Gemeinde um. Hier wirst du auf begnadigte Sünder. Hier triffst du auf begnadigte Sünder und du kannst sehen, wie Gott Menschen verändert. Manches braucht Zeit, nur Geduld. Es gäbe noch viel zu betrachten. Vielleicht für Interessierte eine weitere Hausaufgabe. Na, welche Macht Gott zum Beispiel dem Herrn Jesus gegeben hat, dass er Gericht halten wird, dass er uns Wohnungen bereitet, dass er einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft. Wenn wir in die Offenbarung schauen, da sehen wir, dass er der Einzige ist, der das Siegel aufbrechen kann. Und so weiter. Alles Auswirkungen seines Gehorsams. Die Auferstehung zeigt, dass Gott das Opfer angenommen hat. Ich fasse zusammen. Gottes Liebe ist so groß und wunderbar, kaum zu erfassen. Die Barmherzigkeit siegt über das Gesetz. Die frohe Botschaft hat die Kraft zum Erretten. Die Auferstehung hat tatsächlich stattgefunden und hat glaubwürdige Zeugen. Die Auferstehung Jesu hat Menschenleben verändert und tut es noch. Ich schließe mit dem Monatsspruch. Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebendige. Amen. Amen.